bist ein Gott, der mich sieht. Dieses Wort steht über dem neuen Jahr als Jahreslosung, als Motto und Leitspruch, als Trost und Ermutigung, gesprochen von einer Frau in höchster Not. Wir blicken heute auf ihre Geschichte und auf eben jenes Wort: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und vom Sehen ist auch im Psalm 121 die Rede. Wir haben gerade das Vorspiel gehört. Ich schaue nach jenen Bergen gern. Woher kommt mir Hilfe? Unsere Hilfe kommt von Gott, unserem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt, auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Wir singen bzw. hören das erste Lied aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 171, die Strophen 1, 2 und 4. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Worte nach Psalm 121. Unsere Augen blicken in die Zukunft. Sie suchen nach dem rechten Weg. Wird Gott bei uns sein, wenn wir darauf gehen? Wird er uns nahe sein, um uns zu helfen? Unsere Hilfe kommt von ihm, der den Himmel gebogen und die Erde gegründet hat. Bei jedem unserer Schritte ist er uns nahe und bewahrt uns davor zu fallen. Gott schläft und schlummert nicht. Er behütet uns nicht nur am Tage, sondern auch in der Nacht. Schatten spendet er am Tage, dass die Sonne uns nicht sticht, und des Nachts erquickt er Seele und Leib. Gott behütet uns, auch wenn uns Böses widerfährt. Er beschützt unsere Seele. Er behütet unseren Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wir beten weiter. Du, unser Gott, du hast uns reich beschenkt und beschenkst uns immer wieder neu mit deiner Gegenwart. Du willst uns begleiten und unserem Leben Sinn und Ziel geben. Deshalb wagen wir es mit dir und gehen den Spuren nach, die du durch unser Leben ziehst und durch unsere Welt. Manchmal erkennen wir deine Spuren, da wo uns Gutes geschenkt worden ist, wo es uns gut ging und geht, wo wir das Leben genossen haben, wo wir Frieden spüren. Und dann sind wir manchmal wie blind, weil wir nur das Schlechte sehen, weil wir uns Sorgen machen, auch am Anfang des neuen Jahres. Und dann sind da der Krieg und die Nachrichten über Gewalt auch bei uns. Wo bist du da, Gott, und was können wir tun? Wir fühlen uns ohnmächtig. Aber wir wagen es, auf dich zu vertrauen, weil wir spüren, wir brauchen Hilfe und Kraft, weil wir oft genug mit unseren Kräften am Ende sind. und weil wir es uns nicht selbst und den anderen zutrauen. Und so wagen wir es mit dir, auch wenn wir nicht wissen, wohin die Wege gehen, die du uns führst. Komm du nun zu uns und lass uns dich aufnehmen in unser Leben und in unsere Welt. Amen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das könnte auch Hagar sagen nach ihrer Rückkehr zurück in ihr altes Leben. Nach dem, was ihr da widerfahren ist. Denn da war dieser eine Moment, der alles verändert. So wie die Liebe auf den ersten Blick. Und mit diesem Blick und mit der Liebe im Herzen kehrt Hagar zurück. Zurück in ihr altes Leben, das zu einem neuen wird. Es ist, als ob mitten in der Wüste eine Wasserquelle sprudelt und plötzlich Neues im Alten aufbricht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Für Hagar ist das kein Spiel. Es ist mehr, viel mehr. Es geht um ihr Leben, um nichts weniger als um ihre Zukunft. Sie hat gesehen und sie ist gesehen worden. Blicke treffen sich und Blicke verändern Menschen und das eigene Leben. Hagars Geschichte ist reich an Blicken, an Augenblicken. Augenblicke. Sie haben eine Macht und eine Wirkung. Hagar kann davon wahrlich genug erzählen. Ein Spiel der Blicke und was Blicke alles sagen können. Mehr als 1000 Worte. Also alles nur ein Spiel? Nein, mehr als das. Es geht um das Leben, um das Zusammenleben, um Ansehen und Anerkennung und natürlich um Liebe und alles, was damit noch zusammenhängt an Gefühlen. Und so will ich einen Blick werfen auf diese Geschichte. Hagar, sie ist eine Sklavin, eine Leibeigene. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, eine Leibeigene. Sie gehört nicht sich selbst, sondern ist Eigentum ihrer Herrin. Eine Sklavin. Mehr Gegenstand als Person, eine Sklavin, die entsprechend behandelt wird, unterdrückt, hart behandelt, keine Freiheit, auch nicht die Freiheit, selbst zu entscheiden. Ansehen gleich null. Sie hat zu funktionieren, sie hat das zu tun, was ihr aufgetragen wird. So steht sie ihrer Herrin zur Verfügung, mit allem. Das ist ihre Rolle in Diensten von Sarai und Abraham. So heißen die beiden noch in dieser Geschichte, die uns die Bibel im 16. Kapitel des ersten Buches Mose erzählt. Hagar, die Sklavin, und Abraham und Sarai. Besser bekannt als Abraham und Sarah. So werden sie später genannt. Sarai. Der Name bedeutet Fürstin. Und das ist sie auch, Herrin, Fürstin über Hagar, die Sklavin. Sarai ist die starke Frau. Abraham gibt es natürlich auch, der Mann, der Herr, Stammvater, Patriarch. Von seiner gesellschaftlichen Stellung her der Chef im Ring. Eigentlich, sollte man meinen. Sarai allerdings ergreift die Initiative. Abraham, schläfst du? Nein, ich bin wach. Was gibt's? Abraham, Gott hat meinen Schoß verschlossen. Geh darum ein Kind zeugen bei Hagar, meiner Sklavin. Lass sie für mich ein Kind gebären. Das war nichts Ungewöhnliches in jenen Tagen. Die Sklavin als Leihmutter. Der Leib der Sklavin kann und soll für die Fürstin ein Kind gebären. Die Herrin verfügt über den Körper ihrer Sklavin. Hagar als Gebärmutter. Das ist jetzt ihre Aufgabe. Da nahm Sarai ihre ägyptische Sklavin Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. So heißt es in der Bibel. Die Fürstin Sarai hat also die Fäden in der Hand, Hagar gehorcht, was soll sie auch anderes tun, und auch Abraham macht, was Sarai will. Gott hatte doch dem Abraham eine Nachkommenschaft, so viel wie Stern am Himmel verheißen, doch der ersehnte Stammhalter lässt auf sich warten. Manchmal muss man eben ein wenig nachhelfen und ist ja schließlich von Abrahams Samen. Es bleibt also alles in der Familie und in der rechten Ordnung. Abraham ging zu Hagar und sie wurde schwanger. Und sie weiß, nun wird sie den Stammhalter zur Welt bringen. Eigentlich ist nun Hagar die Fürstin in dieser Dreiecksgeschichte mit dem Kind, das in ihrem Schoß heranwächst. Und so wie die Leibesfrucht wächst, so wächst bei Hagar auch die Geringschätzung für ihre Herrin. Sie fühlt sich der unglücklichen Sarai überlegen und das lässt sie auch spüren. Die Ordnung ist mächtig durcheinander geraten. Von Hausfrieden kann keine Rede mehr sein. Der Haussegen hängt schief. Wer ist wer? Plötzlich hat die Sklavin Macht über ihre Herrin. Sie spielt sich der Fürstin gegenüber schon wie eine Königinmutter auf. Hagar sieht mit ihren Augen auf Sarai nieder, wenn Blicke töten könnten. Und was findet Sarai in Hagars Augen? Was liest sie in ihrem gnadenlosen Blick? Dass sie ein Nichts ist. Keine Frau, keine Mutter, nichts. Ausrangiert und aufs Abstellgleis geschoben, die Blicke der Frauen. Abraham, diese Frau muss hier weg. Gering geschätzt bin ich in ihren Augen, so wie sie auf mich schaut. Nie wieder will ich sie sehen. Ist Sarai nur in den Augen der anderen Frau gering geschätzt oder vielleicht auch in ihren eigenen? Und Abraham antwortet, wer ist hier die Herrin? Du doch, oder nicht? Tu dann, was gut ist in deinen Augen. Nun darf Sarai also etwas mit ihren Augen machen, denn sie ist ja schließlich die Herrin, die Fürstin. Und dann arbeiten Sarais Augen. Und die verletzbare Hagar kann nun ihrerseits die erniedrigenden Blicke ihrer Herrin nicht ertragen. Sie flieht, hochschwanger, vermutlich Richtung Ägypten, zurück in ihre Heimat. Doch Gott verliert Hagar nicht aus den Augen. In seinen Augen ist sie kostbar und kostbar ist ja auch die Frucht ihres Schoßes. Gott schickt ihr einen Engel, eine Person, das Geschlecht spielt keine Rolle, die sich der verzweifelten Frau annimmt und sie anspricht. Wo kommst du her und wo willst du hin? Das ist so die gewöhnliche Begrüßungsformel jener Gegend, doch gleichzeitig viel mehr. Denn die beiden Fragen sind doch die zugleich großen Fragen des Lebens. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und Hagar antwortet, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Hagar sagt zwar, woher sie kommt, doch sie sagt nicht, wohin die Reise gehen wird. Das weiß sie nicht. Weiß das eine Person, die in dieser Notlage ist? Weiß ein verzweifelter Mensch den Weg? Ich glaube nicht. Und der Engel sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Auch das gehört zu dieser Geschichte, zur Wahrheit. Die Flucht widerspricht dem Gesetz. Hagar ist Sarais Sklavin und sie bleibt, was sie ist. Sie muss zurück, umkehren, zurück in ihr altes Leben. Aber sie geht verwandelt zurück. Denn mitten in der Wüste bekommt sie es mit Gott zu tun. An einer Wasserquelle. Es ist für sie wie eine Quelle, als sie Gott begegnet oder als Gott ihr begegnet. Und geheimnisvoll werden Blicke ausgetauscht. Hagar sieht Gott nach. Sie erkennt eine geheimnisvolle Gestalt. Sie sieht ihr nach, der Gestalt, die sie angesprochen hat und angesehen. Und so sagt sie zu ihr, du bist ein Gott, der mich ansieht. Mitten in der Wüste sprudelt neues Leben hervor, weil sie spürt, ich bin angesehen. Gott sieht mich an mit den Augen der Gnade, nicht strafend, sondern rettend und liebend. Es ist, als würden durch mich in meiner verzweifelten und ausgelaugten Not Ströme frischen Wassers hindurchgehen. Eine Quelle, die mich erfrischt und die Lebensgeister wieder in mir weckt. Und dann dieser Blick, Liebe auf den ersten Blick. Wie sich das anfühlt. Ich werde gesehen. Ich bin angesehen. Ich bin anerkannt. Gott sieht mich so, wie ich bin. Wie sehr ich mich danach gesehnt habe. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Und Gott hört. Gott hört das Elend. Das soll der Name dessen sein, den Hagar in ihrem Schoß trägt. Ismael. Gott hört das Elend. Ist sein Name. Das Elend einer Frau, einer Sklavin. Und Ismael steht unter Gottes besonderem Schutz und Hagar auch. Gott hört das Elend und Gott sieht die Person, sieht sie an als kostbares Individuum. Und so kehrt Hagar zurück in ihr altes Leben. Sie bleibt Sklavin. Aber gleichzeitig ist sie wie verwandelt, als angesehene und anerkannte Person. Ich glaube, dass ihr das ein gesundes Selbstvertrauen gegeben hat, wenn sie sich wieder in die Ordnung fügen muss. Und auch das, was sie erlebt hat, das nimmt sie ja mit in den Alltag. Gott sieht mich an. Ich bin angesehen bei Gott. Das ist für mich wie eine Wasserquelle mitten in der Wüste. Das stärkt und tröstet mich bei allem, was da kommt. Ich sehe, was du nicht siehst. Hagar hat Gott gesehen, wie immer das auch in dieser Geschichte zu verstehen ist. Aber es kommt auf den Blick an, auf meinen Blick. Und dann werde ich Spuren Gottes in meinem Leben entdecken und die Wasserquellen, aus denen ich schöpfen kann. Wo sich die Blicke der beiden trafen, da steht ein Brunnen, der seitdem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, heißt. Wo ist mein Brunnen des Gottes, der mich sieht? Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt. Du bist die Mutter, die liebt. So heißt es in einem neueren Lied, das zum Kirchentag vor einigen Jahren erschienen ist. Es ist Hagars Lied und wir hören dieses Lied nun.
Du bist die Mutter, die liebt.
uns beten. Wir danken dir, Gott, dass du in unserem Leben immer wieder Spuren hinterlässt und mit uns bist auf unseren Wegen. Wir danken dir dafür, auch wenn wir deine Nähe nicht erkennen können oder wenn wir deine Spuren manchmal erst nach vielen Jahren entdecken. Wir bitten dich für die Menschen, die an ihrem Leben verzweifeln und denen es schwerfällt, deine Spuren in ihrem Leben zu sehen. Stell ihnen Menschen an die Seite, die ihnen beistehen, und lass sie achtsam werden für deine Gegenwart. Wir bitten dich für die unheilbar Kranken, für die Opfer von Unfällen und Gewalt, deren Leben sich von einem Tag auf den anderen verändert hat. Sei bei denen, die abhängig sind von der Hilfe anderer, und gib ihnen Kraft, ihr Schicksal zu tragen. Wir bitten dich für die Trauernden, die ihren Partner oder ihre Partnerin verloren haben und die sich nun allein gelassen fühlen. Sei ihnen nahe und schenke ihnen deinen Trost, dass sie den Weg von der Trauer zur Freude zurückfinden. Wir bitten dich für uns alle, dass wir dein Wirken in unserem Leben und in unserer Welt immer wieder entdecken. Wir bitten dich um deine erneuernde Kraft für unser Leben. Schenke uns weiten Raum unter unseren Füßen. Wandle uns und erneuere deine Gemeinde. Und gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir dich, Gott, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über unserem Leben und sei uns gnädig. Wende uns dein freundliches Angesicht zu und schenke uns Frieden. Amen. In der nächsten Woche gibt es keinen Gottesdienst, also wieder in 14 Tagen. Wir noch ein Nachspiel zum Lied, das wir gesungen haben am Anfang: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott.